Sprache schafft Wirklichkeit, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Das sind Zitate von Ludwig Wittgenstein, dem Philosophen, dem großen Sprachforscher, und die sind aktueller denn je in einer Zeit, in der auch in der Unternehmenswelt viel über Sprache geregelt wird und oft eben auch schlecht geregelt wird. Wir sprechen heute über die Kraft von guter Sprache im Business-Alltag mit einer Beraterin, die sich darauf spezialisiert hat.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Simone Borell ist mein heutiger Gast. Sie ist Chefin der LUB GmbH. Das steht für Linguistische Unternehmensberatung. Und das sagt einiges. Es geht bei ihr darum, Unternehmen zu befähigen, agiler, diverser, naja, schlichtweg effektiver zu werden durch den Einsatz von guter Sprache. Damit meinen wir nicht nur Buzzword-Bingo und Gendern, aber selbst solche Dinge spielen bei ihr natürlich eine große Rolle. Hallo Simone, ich grüße dich.
Hallo Thorsten, danke, dass ich heute bei dir sein darf.
Wir haben im Herbst auf einem Panel zusammen als Gast gesessen. Da ging es auch um Diversität. Seitdem duzen wir uns, also bitte nicht wundern, liebe Hörerinnen und Hörer. Das wollen wir hier nicht künstlich wieder ändern. Simone, aber erzähl vielleicht mal ganz kurz, weil ich finde, das ist spannend, deinen Werdegang. Wie kam es dazu, dass du, naja, die LUB irgendwann gegründet hast?
Ja, ich bin von Haus aus promovierte Sprachwissenschaftlerin. Also ich habe mich immer schon für Sprache interessiert, für Wörter, damals in der Schule für Gedichtsanalysen, später dann für politische Texte. Und dann irgendwann kam es dazu, dass ich eine Leidenschaft für Geschäftsberichte entwickelt habe. Eine Textsorte, die meisten anderen ja relativ langweilig finden. Vielleicht wird der Geschäftsbericht auch deswegen immer nur so kursorisch gelesen. Aber auf jeden Fall habe ich dann darüber promoviert in Heidelberg und habe herausgefunden, dass es gewisse Sprachcodes gibt, die Unternehmen verwenden. Und kannst du dir vielleicht so vorstellen, wie so eine Art Rezept, was ich dann geschrieben habe, wie beim Kochen, quasi was so das erfolgreichste Sprachset ist, was Unternehmen verwenden können in einer Darstellung ihres Unternehmens, sei es jetzt in Geschäftsberichten, aber auch in anderen Unternehmenstexten wie Leitbildern, Mission Statements, Strategien und wie sie alle heißen. Genau, mit diesem Wissen bin ich dann erst einmal in die Kommunikationsleitung gegangen eines Finanzunternehmens nach Frankfurt, und das war aber überhaupt nicht meins, weil ich schon immer super freiheitsliebend war, und das hat für mich dann nach einem halben Jahr in einem Burnout geendet, weil ich mich nicht anderen Mindsets, von denen ich nicht überzeugt war, untergeordnet haben wollte, und das hat meine Psyche nicht so gut verkraftet, bin dann, wie gesagt, aus der Firma raus und habe mich dann erstmal wieder zurückgezogen nach Mannheim, wo ich dann auch später gegründet habe, hatte aber gar keine Absicht zu gründen, sondern wollte mich einfach nur wieder einigermaßen ordnen mental, und dann habe ich wieder begonnen mit dem, was ich eigentlich immer gemacht habe, Sprache analysieren. Und ja, somit hat sich dann dieses Unternehmen mehr oder weniger selbst gegründet, dass mehr und mehr Menschen auf mich zukamen. Erst aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die dann gesagt haben, ich habe mal hier eine Website, schau doch mal drauf und passt das an. Oder ich habe mal hier einen Flyer. Also das hat mit sehr, sehr kleinen Aufträgen angefangen und ist dann über die Jahre zu einem 10-köpfigen Unternehmen geworden, was Sprachdienstleistungen in jeglichem Bereich anbietet. Inzwischen mit dem Fokus auf inklusive Sprache und Diversität. Aber da werden wir ja später wahrscheinlich noch ein bisschen genauer drüber reden. Also es war mehr oder weniger eine Unternehmensgründung, die nicht geplant war.
Naja, aber trotzdem erfolgreich, und natürlich deckt ihr den Bedarf ab, oder?
Also es ist ja so, dass Sprache eminent wichtig ist, braucht man gar nicht drüber reden.
Die Sprache der Wirtschaft ist ja nicht immer ganz verständlich kodiert, hast du eben gesagt.
Was sind so Themen, die du vor allen Dingen da berätst? Wo siehst du viel Bedarf bei den Unternehmen?
Ja, also wie du schon gesagt hast, die Sprache ist nicht immer ganz verständlich. Das ist jetzt nicht nur ein Thema, was die Wirtschaft betrifft. Das betrifft auch ganz viele andere gesellschaftliche Bereiche. Und es ist immer dort spannend, wo eben Macht ins Spiel kommt. Ja, und das ist natürlich auch im Bereich Politik so. Das ist im Bereich Wirtschaft so, wenn ich irgendjemanden versuche, von etwas zu überzeugen. Und das tun Unternehmen ja letztlich auch, weil sie wollen ihre Dienstleistungen oder ihre Produkte verkaufen. Und sie haben dann in gewisser Weise, so sehe ich das zumindest, eine Sprachverantwortung und müssen dann mit dieser Sprachverantwortung auch so umgehen, dass sie eben das, was sie tun, irgendwie erklären müssen und auch das Ganze so transparent machen müssen oder machen sollten, dass das für andere nachvollziehbar ist. Und das können sie aus vielen verschiedenen Gründen nicht immer ganz sozusagen direkt machen, weil sie wollen vielleicht nicht alle darüber schreiben, wie sie ihre Produkte produzieren lassen, wobei das jetzt auch im Sinne der Nachhaltigkeitsbewegung glücklicherweise anders gehandhabt wird. Aber vor allem nutzen sie einfach oft sprachliche Codes, das hast du eben auch schon gesagt, die sehr fachsprachlich sind. Was heißt das? Wenn ein Finanzunternehmen jetzt versucht, eine Police zu verkaufen oder auch ein Versicherungsunternehmen versucht, eine Versicherung zu verkaufen, dann kannst du das nicht den KundInnen erklären mit Versicherungsjargon. Ja, das verstehen die nicht. Und da hast du einfach einen riesigen sprachlichen Gap, also einen riesigen Spalt, der dazwischen ist. Und du sprichst nicht die Sprache der Zielgruppe. Aber eigentlich musst du immer, wenn du erfolgreich sprechen möchtest und auch verantwortungsvoll sprechen möchtest als Unternehmen, musst du die Sprache deiner Zielgruppe kennen. Du musst wissen, welche Begriffe verstehen sie, was ist ihnen wichtig, was möchten sie wissen. Und dann muss ich daraufhin die Sprache anpassen. Und wir haben angefangen, also beziehungsweise ich habe angefangen, damals war ich ja noch alleine ohne Team, mit Kommunikationen im Bereich so allgemein Strategie, Profildarstellung. Ich nenne das das sogenannte Selbstverständnis des Unternehmens, wie es sich selbst darstellt. Dann ist es weitergegangen, 2017, 2018 hatten wir ganz viele Anfragen im Bereich Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeitsberichte, Nachhaltigkeitsstatements, ja, das kam so ein neues Thema, was viele sprachlich bearbeiten wollten und dann auch mussten über die Gesetzgebung. Und inzwischen, das hatte ich ja auch bereits angeschnitten, eigentlich seit 2019 werden wir vor allem angefragt, wenn es um das Thema Sprache geht, inklusive Sprache, dabei vor allem gendersensible Sprache, aber jetzt seit 2 Jahren auch vermehrt zum Thema antirassistische Sprache. Das ist jetzt ja auch gerade mit den aktuellen politischen Themen wieder etwas, was stark als Agenda gesehen wird. Und das Thema antiableistische Sprache, dazu beraten wir auch. Also wie spreche ich inklusiver Menschen mit Behinderung oder neurodiverse Menschen an?
Weites Feld. Ich stelle eine Nachfrage zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Verständlichkeit ist ja so eine Binse. Also wir wissen ja eigentlich, dass wir verständlich auf Augenhöhe mit dem Gegenüber sprechen sollten, aber ganz viele tun es ja nicht. Und zwar gibt es dafür manchmal sogar auch Argumente, ob die richtig sind, sei dahingestellt. Aber ich habe zum Beispiel, wenn ich, als ich in der Beratung gearbeitet habe, ja, und mit Beratern spreche, oft gesagt, naja, Kompetenz ausstrahlen geht auch darüber, ganz wilde Worte zu verwenden, Ambidextrie, keine Ahnung, so ganz häufige Worte, die man dann von solchen Leuten hört. Obwohl sie eigentlich wissen, dass mindestens die Leute 3 Minuten brauchen, um es dann wirklich zu verstehen, was man damit auch meint, so viele Plastikwörter einfach zu verwenden. Plastikwörter, also die nicht genau definiert sind, wo nicht jeder dasselbe drunter versteht. Nimmst du das auch so wahr? Ist das eine faule Ausrede, dass man sagt, mit solchen Worten will man Kompetenz ausstrahlen?
Ja und nein. Also es ist keine faule Ausrede, weil das ist wissenschaftlich sehr gut nachgewiesen und dazu habe ich auch geforscht, unter anderem in meiner Doktorarbeit, wo es um das Thema Machtaufbau auch ging über Sprache. Und wenn ich, um dein Beispiel aufzugreifen, so ein Wort sage wie Ambidextrie, das ist ja ein Fachwort, ja auch noch aus dem Lateinischen. Und Fachwörter zu nutzen, das ist schon immer als eine Möglichkeit genutzt worden von Menschen, um Macht aufzubauen oder eben dieses Kompetenzmomentum aufzubauen. Und das kann ich natürlich tun. Das ist auch eine ganz typische Art, Macht aufzubauen in der Medizin, ja, dass dann gesagt wird, sie haben ein Tinnitus aurium, anstatt zu sagen, sie haben ein Ohrgeräusch. Ja, das habe ich zum Beispiel immer wieder dann sozusagen gehört bekommen, weil ich habe ein Tinnitus. Und ich möchte es den Menschen auch gar nicht unterstellen, dass sie das absichtlich machen. Sie sind ja in gewisser Weise auch in ihrer Fachwelt sozialisiert und sie Sie reflektieren das dann vielleicht auch gar nicht so sehr, als dass sie denken, ja, ich muss das jetzt erklären, aber das ist nicht verständlich, wenn ich so ein Fachwort zu jemandem sage. Und deswegen empfehle ich dann immer, dann kannst du sozusagen zwei sprachliche Funktionen gleichzeitig erfüllen. Ich kann natürlich sagen, ja, Ambidextrie, so und so und so, kann dann aber sozusagen Nachsatz machen und kann dann sagen, Ambidextrie, das ist die Fähigkeit von Organisationen, gleichzeitig effizient und flexibel zu sein, ne? Das heißt, ich kann das dann in einer Paraphrase nochmal erklären. Und das ist etwas, was viele Führungskräfte oder auch Menschen, die Fachsprache benutzen, dann leider nicht machen. Und das führt dann dazu, das sagt dann das Gegenüber, auch aus Scham, ne, oder vielleicht auch aus Angst, als nicht wissend zu entlarvt zu werden, einfach ja, okay, und am Ende versteht niemand das. Deswegen sage ich eigentlich Führungskräften auch immer, versuchen Sie, das schon so gering wie möglich zu halten, dieses Thema, sodass Sie, wenn Sie Fachwörter nutzen, dass Sie nachfragen, ob das bekannt ist oder dass Sie es direkt paraphrasieren. Oder noch besser, wenn es gar nicht also nützlich ist, das Fachwort zu sagen, dann kann ich auch einfach ein deutsches Wort sagen. Mich regt persönlich dieses Wort bilateral immer total auf. Ja? Wenn jemand sagt, ja, lass uns bilateral besprechen, denke ich mal so, ey, come on, sag doch einfach, lass uns das zu zweit besprechen.
Du hast gerade das Gegenüber gesagt. Das ist bestimmt kein Zufall gewesen. Viele würden der Gegenüber sagen, was aber irgendwie sehr männlich klingt. Also bestimmt kein Zufall. Wir müssen aufs Gendern zu sprechen kommen, weil es einfach so ein emotioneller Streitpunkt ist, wo selbst die Nachrichtensender hin und her ruckeln im Fernsehen. Wir bei den Medien natürlich auch. Sprache schafft Wirklichkeit, auch in dieser Hinsicht. Was ist dein allgemeiner Ratschlag an Unternehmen, wie sie intern, aber natürlich auch gegenüber Kundinnen und Kunden gendern sollten?
Also mein allgemeiner Ratschlag ist, überhaupt erstmal das Thema ernst zu nehmen, weil, wie du es ja auch schon angesprochen hast, es ist sehr stark von Emotionen besetzt und das ist eigentlich unsere Arbeit, dass wir Aufklärung betreiben, Sprachaufklärung. Was ist das überhaupt, das Gendern? Ja, und warum ist das wichtig und warum sollte ich mich damit beschäftigen? Und grundsätzlich ist es eben so, das denken viele gar nicht, dass die deutsche Sprache sowieso schon, wie wir sie jetzt gerade nutzen, gegendert ist. Ja, also eigentlich ist das Nonsens zu sagen, wir beschäftigen uns jetzt mit gendersensibler Sprache, weil wir sowieso die ganze Zeit gendern. Und das hast du auch eben schon angesprochen, wir haben eben vor allem männlich gegendert. Das Deutsche ist wie viele andere Sprachen mit einem sehr großen Male Bias, also mit einer Verzerrung hin zum Männlichen versehen. Wir kodieren die meisten Wörter männlich, sowas wie dann der Gegenüber oder wenn wir über eine Personengruppe sprechen, dann sagen wir die Mitarbeiter und wir nutzen dafür die männliche Form. Und in den letzten Jahren ist das eben immer stärker kritisiert worden, was gar nicht allgemein mit dem Thema Partizipation von verschiedenen Geschlechtern zu tun hat, sondern auch insgesamt mit dem Thema, dass sich einfach bisher Gruppen auch über die Digitalisierung äußern können, die eben bisher nicht mitgesprochen hatten. Und da wird einfach eine größere Group aktiv und die fordern ein, dass sie eben gehört werden und dass sie auch repräsentiert werden im Sinne von, wer sprachlich auch stattfinden möchte, der muss auch repräsentiert werden, weil wenn ich eben einen Gedanken nicht ausspreche, dann findet diese Person auch nicht in der Welt Repräsentanz. Es gibt auch viele Studien, die das zeigen. Wenn ich immer nur Mitarbeiter sage, dann stellen sich die Menschen auch eher männliche Personen vor und keine Frauen. Ne? Also es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Sprache diesen Unterschied macht. Und auf deine Frage zurückzukommen, warum sollten sich Unternehmen beschäftigen damit? Ich bin der Meinung, es ist eine ethische Frage, dass ich und als Unternehmen, da habe ich eine gewisse Machtposition auch in der Gesellschaft, dass ich dazu eine Haltung haben sollte, wie ich dem gegenüberstehe, weil es ist ein Thema innerhalb der Communications der Unternehmung. Also es gibt kein Unternehmen eigentlich, was dazu keine Meinung hat. Ja, also entweder sagen sie, ich bin für diese Sprachentwicklung oder ich bin gegen diese Sprachentwicklung. Ich sage auch bewusst Sprachentwicklung, weil es ist aus sprachwissenschaftlicher Sicht ein Sprachwandel. Und das ist ein natürliches Phänomen, dass die Sprache sich dauernd ausdifferenziert. Es kommen Formen dazu, es gehen welche weg. Und das heißt, das ist nichts, was Menschen irgendwie politisch sozusagen jetzt angelegt haben, was oft unterstellt wird, sondern das ist mit Frequenzen belegbar, dass es eben ein Prozess ist, dass diese Sprachformen aufgekommen sind in der Sprachevolution und die finden dann nur weiter Verbreitung, wenn genügend Menschen sie annehmen. Aber das tun einfach inzwischen sehr, sehr viele, auch viele Institutionen, sodass es einfach nicht mehr ignoriert werden kann. So, und das heißt, dann sollte ich mich dazu entscheiden, was habe ich für eine Position dazu? Mache ich es, mache ich nicht? Warum mache ich das nicht? Und wenn ich es mache, können wir auch gleich drüber reden, sollte ich mir überlegen, wie mache ich es? Weil Einheitlichkeit, ne, und dann auch Erklärbarkeit, sind wir wieder da, sind da das A und O gegenüber meinen Zielgruppen. Und wenn ich mir darüber keine Gedanken mache, dann kann ich es eigentlich auch lassen.
Ja, kommen wir zum Wie. Also bist du jemand, der dafür plädiert, schon Regeln zu schaffen, also Menschen durchaus auch vorzuschreiben, wie sie schriftlich oder eben mit dem, also sprachlich sozusagen, sowas anwenden? Ich meine, am Ende ist Kundenkontakt ja auch etwas Offizielles und da kann man auf der Gegenseite ja auf die eine oder andere Weise auch anecken.
Ja, natürlich. Das kannst du immer. Du kannst jedoch auch ecken, wenn du nicht agenderst. Ja, also wenn du das, wenn du dich dagegen positionierst, so also haben wir zahlreiche Beispiele gesehen, wo sich Menschen dagegen entscheiden, sei es jetzt im Individualkontakt als auch im organisatorischen Kontakt. Und auch das wird moniert. Also mehr oder weniger, egal wie du dich entscheidest und positionierst, du wirst dich erklären müssen als Unternehmen. Und wir erstellen Sprachleitfäden. Das heißt, wenn ein Unternehmen oder auch eine Kommune oder eine Hochschule, also wir haben alle Arten von Institutionen und auch durch alle Branchen, von der Windtechnik bis zu den Banken, die zu uns kommen, dann kommen eigentlich die Unternehmen schon mit einem klaren Auftrag. Das heißt, die sagen dann, bitte führt Regeln ein oder einfach nur, bitte helft uns, offener über dieses Thema zu reden. Das heißt, wir haben da schon meistens einen klaren Auftrag. Und das zweite Interessante ist, dass die meisten Organisationen auch schon ein Favorite haben. Weil, wie ich bereits ausgeführt hatte, das entsteht ja evolutionär und auch in den Unternehmen entsteht da meistens schon in irgendwelchen Communities eine Form, die besonders favorisiert wird. Und das finden wir dann über Untersuchungen heraus und diese Form wird dann mehr oder weniger herausoperiert. Ja, jetzt nutze ich mal diese medizinische Metapher. Und daraufhin werden die anderen Formen angepasst. Und das ist alles kein Top-Down-Prozess im Sinne von, dass das jemand machen muss oder verwenden muss, sondern das ist völlig freiwillig. Ja? Also Sprachverwendung ist völlig freiwillig als eine individuelle Entscheidung. Ich habe natürlich als Unternehmen dennoch einen Wunsch, dass ich möglichst einheitlich auftrete, weil sonst kann ich das mit der Markenbildung eben relativ vergessen. Ja? Und deswegen sagen viele Kommunikationsabteilungen auch, zumindest in offiziellen Statements, da wünschen wir uns einheitliche Regeln in der Pressemitteilung oder im Konzernbericht oder auf Social Media. Und da wünschen die sich dann von uns diese einheitlichen Regeln. Und wenn das der Auftrag ist, dann machen wir das auch.
Du hast eben schon das Thema Inklusion angesprochen, weil das ihr auch da viel berät. Das ist, kann man sich ja auch erklären. Was gibt es da zu bedenken?
Wir kommen ja aus der Sprachwissenschaft. Es gibt viele andere Anbietende auf dem Markt, die auch den Terminus inklusiv verwenden in der Sprache. Und mir ist es immer ganz wichtig, dass wir am Anfang eben diese Definitionsarbeit machen, dass wir erstmal sagen, was heißt denn inklusiv für euch? Weil inklusiv ist so ein riesiger Umbrella-Term, das heißt ein Regenschirm, den ich über alles Mögliche spannen kann. Und wenn jemand mit uns arbeitet, bedeutet inklusiv, dass wir dort eben verschiedene Dimensionen drunter verstehen, die sich in der Sprache zeigen. Eine haben wir gerade schon beleuchtet, das ist eben das Thema Geschlecht und Gender. Das kann dazu führen, dass Menschen inkludiert werden. Das nächste, was wir dann angucken, ist das Thema Hautfarbe oder ethnische Herkunft. Das findet sich in der Sprache über die sogenannte antirassistische Sprache wieder. Zum Beispiel, dass ich nicht mehr sage Blacklist, sondern ich sage dann eben Stoplist. Das ist dann etwas, wo ich zum Beispiel inklusiver sprechen kann. Auch eine dritte Kategorie, die für uns bei der inklusiven Sprache in der Definition drunter fällt, ist das Thema Behinderung. Und das wäre dann die sogenannte anti-ableistische Sprache. Also sage ich dann zum Beispiel nicht mehr, auch das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock oder ich habe da einen blinden Fleck. Ja, das ist so ganz typischer Beratersprech oft. Und sondern ich vermeide das und sage, da hast du vielleicht was übersehen, ja, um das, das Thema Blindheit, Sehbehinderungen nicht negativ zu bewerten in dieser Metapher, ja. Und selbst das Wort übersehen, ne, als Verb wird aber von manchen auch schon kritisch gesehen. Das heißt, innerhalb dieser Sprachbereiche gibt es auch ganz viele Abstufungen und auch unterschiedliche Meinungen. Und das heißt, das ist dann schon inklusiv Sprechen auch ein Aushandlungsprozess. Es gibt Unternehmen, die sagen, nö, wir haben gewisse Wörter, an denen wollen wir weiter festhalten. Die dürfen auf gar keinen Fall abgeändert werden. Und es gibt Unternehmen, die sind sehr offen. Ja, und dann gehen wir eben diesen drei Bereichen weiter voran. Geschlecht habe ich gesagt, ethnische Herkunft, Behinderung. Alter lässt sich auch sehr schön angucken, weil jüngere Arbeitnehmende sprechen anders als ältere Arbeitnehmende. Das Thema soziale Herkunft ist auch oft etwas. Menschen, die keine lange Bildungsbiografie haben, nutzen auch anderes Wording als Menschen, die beispielsweise Abitur und ein Studium hinter sich haben. Das ist gerade für die Hochschulen immer ein sehr interessantes Thema. Das Thema Religion gucken wir auch an. Gibt es irgendwelche religiöse Kodierungen, die da innerhalb einer Sprachverwendung beachtet werden können und so weiter und so weiter. Also du kannst das bis zu 26 Sprachdimensionen angucken, aber wir beenden meistens bei 10.
Zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage, jede Branche hat ja so eigene Codewörter. Also bei den Bankern gibt es natürlich wahnsinnig viel, wenn man durch Frankfurt mal mit offenen Ohren geht, bei den Beraterinnen und Beratern. Aber eigentlich hat ja jede Branche. Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber wahnsinnig viele Branchen wechseln inzwischen auch. Also wo Menschen von da nach dort einfach quer wechseln, weil das im Moment auch vielleicht nicht mehr ganz so schwierig ist. Wie gehst du damit um oder wie ist das für euch ein Faktor, genau wie vielleicht auch das Thema Technikwissen? Viele benutzen ja ganz viele Technikwörter und Abkürzungen, wo andere noch hadern. Also wie einfach sollte man in Unternehmen manchmal auch wirklich miteinander sprechen und umgehen, gerade auch um diese Querwechsel zu ermöglichen?
Ich bin sehr dafür, das Sprachniveau so auf einem mittleren Level zu halten und das wäre jetzt zum Beispiel ein Bereich, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Das ist die sogenannte fachliche Inklusion bei uns. Also, dass du eben Menschen mit unterschiedlichen Bildungsbiografien, ne, sei es jemand kommt aus der IT oder jemand kommt so wie ich aus der Germanistik, Linguistik, dass die es einfacher haben, miteinander zu sprechen, weil Interdisziplinarität und interdisziplinäre Teams oder auch interkulturelle Teams oder inklusive Teams, völlig egal. Also alles, wo du eben Menschen mit verschiedenen Perspektiven zusammenbringst, das ist in jeglicher Hinsicht ein Mehrwert, sei es im Wissensoutput, sei es in der Kommunikation untereinander, in der Zufriedenheit. Also das ist sehr viel belegt. Und dass du dieses Miteinander aufbaust, dazu brauchst du dann eben eine Sprache, die gegenseitig verstanden wird. Und da habe ich jetzt gerade schon gesagt, ich bin dafür eine mittlere Fachlichkeit. Was heißt das? Ich kann ja als Unternehmen einige fachliche Termini für mich definieren, die wichtig sind für mein Produkt oder für meine Dienstleistung. Aber ich sollte nicht zu fachlich sein, weil ich eben dadurch Menschen, die nicht primär jetzt, nehmen wir mal vielleicht ein IT-Unternehmen, ja, die nicht primär jetzt aus dem Coding kommen oder ein Informatikstudium haben, weil ich die sonst eben ausschließe. Und das sehen wir zum Beispiel auch oft, wenn wir IT-Unternehmen beraten, dass die dann auch schon zum Beispiel in den Stellenanzeigen sehr, sehr fachsprachlich sind. Und das ist aber nicht dazu geeignet, Quereinsteigende oder auch vielleicht Menschen, die einen anderen fachlichen Hintergrund haben, anzuziehen. Und ich empfehle dann immer, mit einem Glossar zum Beispiel zu arbeiten. Das heißt, wenn ich mich als Unternehmen darauf einige, ich habe so ein paar Termini, dann sollte ich die immer erklären. Wo kann ich die erklären? Ich kann die auf meiner Website erklären. Ich kann die in der Stellenanzeige direkt verlinken, beispielsweise, oder ich kann Fußnoten machen, also einfach, dass ich diese Hürden abbaue, dass sich Menschen mit mir mit mir identifizieren können mit dem Produkt. Ja. Und wie gesagt, diese mittlere Fachlichkeit, das finde ich ein guter Way to go.
Simone, vielen Dank für deine Ratschläge. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören bei dem, was wir hier besprochen haben. Kleiner Scherz. Bleiben Sie gesund und erfolgreich, sage ich wie immer. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.